SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3. Bei uns im Saarland ist, man kann es so sagen, einiges in die Jahre gekommen. Schulen, Straßen, Brücken, Gemeindehäuser, Rathäuser, Krankenhäuser. Vielleicht fallen mir noch ein paar mehr Häuser ein. Alles halt, was mit Steuern bezahlt wird. Und das zu sanieren, dafür gibt es eine ordentliche Finanzspritze aus Berlin. 100 Milliarden Euro insgesamt, 100 Millionen fürs Saarland. Was mit dem Geld in unseren Gemeinden passiert, das hat sich meine Kollegin Sabine Wachs angeschaut.
Es wird gehämmert, gebohrt, gefräst. Die alte Baumwollspinnerei in St. Ingbert ist außen komplett eingerüstet, innen entkernt. Seit knapp einem Jahr ist hier Großbaustelle. Das Gebäude muss fit gemacht werden, denn Ende 2027 soll hier unter anderem die Stadtverwaltung einziehen. Aus Gründen, wie der St. Ingberter Oberbürgermeister Uli Meyer berichtet.
Also im Rathaus fallen regelmäßig Toiletten aus, weil die Abflussanlagen defekt sind. Wir haben Temperaturen von 38 Grad in den Büros. Wir haben eine schwierige Situation, was die Wärmeversorgung anbetrifft. Das war 1970 ein tolles Rathaus, modern, aber mittlerweile nicht mehr Stand der Technik. Das heißt natürlich, wir haben hier Sanierungsbedarf.
Und nicht nur dort. Auch wenn St. Ingbert im Vergleich zu anderen saarländischen Kommunen finanziell nicht ganz so schlecht dasteht, stammen auch hier öffentliche Hallen und Gebäude aus den 70er Jahren und sie sind heute teils völlig marode.
Die Ingobertushalle können wir jetzt gar nicht mehr für Veranstaltungen nutzen und das fehlt den Vereinen schlichtweg. Eine zweite Sache, glaube ich, die bei uns auch in die Jahre gekommen ist, ist das Pflaster in der Fußgängerzone. Auch da wäre es mir wichtig, dass wir jetzt diesen Schwung von Berlin auch nutzen, damit die Infrastruktur wieder auf Vordermann gebracht wird.
Denn das verspricht der Koalitionsvertrag und das in ihm festgeschriebene Sondervermögen des Bundes von 500 Milliarden Euro. Davon gehen 100 Milliarden an die Länder und Kommunen. Ins Saarland sollen für die kommenden 12 Jahre rund 100 Millionen Euro jährlich fließen. Welchen Anteil die Kommunen erhalten, ist noch unklar. Klar, sicher ist nur, 100% werden es nicht. Das Land will die Verteilung im Dialog mit den Kommunen klären.
Die saarländischen Kommunen sind im bundesweiten Vergleich mit seit langen Jahren mit am finanzschwächsten. Zugleich können die saarländischen Kommunen seit Jahren immer weniger investieren im Verhältnis zu ihren Nachbarn in anderen Bundesländern. Unsere Erwartung ist aber auch, dass nicht die Länder hier Begehrlichkeiten haben und Dinge abzwacken und damit Geld den Kommunen vorenthalten.
Denn der Sanierungsstau der saarländischen Gemeinden betrage mittlerweile mehr als 3 Milliarden Euro, sagt Uli Meyer in seiner Funktion als Vorsitzender des Städte- und Gemeindetags.
Da sind wir in allen Bereichen schwierig aufgestellt, weil natürlich waren in den 60er, 70er war noch etwas Geld da, da ist viel Infrastruktur gebaut worden. Die ganzen Sporthallen sind in der Regel aus dieser Zeit. Wenn wir dort in der Lage wären, diese Hallen neu zu bauen oder zu ertüchtigen, heißt das auch, wir schonen das Klima, wir sparen Energie, weil diese neuen Gebäude natürlich mit viel, viel weniger Energie betreibbar sind. Also wir sollten jetzt diese historische Chance auch nutzen, eine Strategie entwickeln, einen Plan machen und die Dinge auch abarbeiten.
St. Ingbert sei da aktuell dran, aber auch in allen anderen saarländischen Kommunen, sagt Uli Meyer, säßen die Bürgermeister mit den Bauamtsleitern zusammen, um zu schauen, welche Probleme die absolut drängendsten sind.
Ja, und auf der Liste stehen auf jeden Fall auch Straßen und Brücken hier im Saarland. Viele sind richtig marode. Was dort mit den 100 Millionen Euro aus dem Sondervermögen vom Bund gemacht wird oder gemacht werden soll, darauf schauen wir gleich. Wir merken es, an allen Ecken und Enden wird hier im Saarland gebaut, vor allem an den Brücken. Viele sind nämlich in die Jahre gekommen und dafür ist die Finanzspritze aus Berlin genau richtig. Wir haben gerade gehört, 100 Millionen sollen in den kommenden Jahren für die Infrastruktur ins Saarland fließen. Meine Kollegin Sabine Wachs schaut jetzt mit uns drauf. Sabine, Brückensanierung ist ja bei uns, kann man sagen, wirklich dringend nötig.
Das ist richtig und jeder, der über die saarländischen Autobahnen fährt, der hängt ja im Moment früher oder später in einer Baustelle. Und das wirklich meistens, weil die Brücken marode sind und saniert werden müssen. Und ich war im Zuge der Recherche für die Auswirkungen des Koalitionsvertrags auf der Baustelle unter der Grumbachtalbrücke. Da die ja zur Autobahn gehört, fällt die Brückensanierung in den Bereich des Bundes. Und der will dieses Sondervermögen Infrastruktur auch für die Instandsetzung der Autobahn und vor allem auch der Brücken nutzen. Und das ist bitter nötig. Und das hat mir Carsten Chassard gesagt von der Autobahn GmbH.
Die saarländischen Autobahnen sind in den 60er und 70er Jahren gebaut worden. Damals waren die Belastungen noch nicht so wie heute, also leichtere Lkw, viel weniger Lkw. Ja, daraus resultiert, dass die Brücken in statisch nicht mehr zukunftsfähigen Zustand sind.
Und deswegen ja auch Brücken wie die Grumbachtalbrücke, die Fechingertalbrücke und viele andere Brücken im Saarland dringend saniert werden müssen.
Du hast es ja gerade gesagt, die Baustelle Grumbachtalbrücke bei St. Ingbert auf der A6, die gibt es ja schon echt lange. Geht es denn da jetzt schneller voran mit dem Sondervermögen, das da im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist?
Also auf der Grumbachtalbrücke nicht. Die Baustelle ist ja schon in Betrieb und dass das alles so lange dauert, das liegt zum einen an der Brücke selbst. Es gab da nur eine Brücke für zwei Fahrspuren und deswegen musste erst eine neue Brücke nebendran gebaut werden, damit der Verkehr während der Sanierung weiterfahren kann. Dann wird eine zweite Brücke quasi als zweite Richtungsfahrbahn gebaut und die alte Brücke muss dann noch abgerissen werden. Das ist wirklich aufwendig und das dauert. Aber was der Koalitionsvertrag gerade bei der Brückensanierung im Allgemeinen ändern kann, ist das Planungsverfahren. Das erklärt auch Carsten Chassard von der Autobahn GmbH.
Also hier haben wir ein gutes Beispiel bei der Grumbachtalbrücke. Da ging es einigermaßen schnell. Wir haben 2 Jahre geplant, 1,5 Jahre gebraucht fürs Baurechtsverfahren. Eine andere große Maßnahme, die im Moment läuft, das ist der Ausbau der A8 bei Neunkirchen. Da hat das Baurechtsverfahren über 3 Jahre gedauert, ein Planfeststellungsverfahren. Das war schon eine noch etwas aufwendigere Planung.
Und diese bürokratischen Prozesse, die so lange dauern, die sollen jetzt auch abgebaut werden. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu, wir werden die Möglichkeit zur Beschleunigung von Planung und Genehmigung, Beschaffung und Vergabe der Infrastrukturprojekte aus dem Sondervermögen ausschöpfen. Beamtensprech halt. Mhm. Aber das könnte dann auch den Autofahrern hier im Saarland zugutekommen, denn es müssen noch einige Brücken hier saniert werden, unter anderem die Fechinger Talbrücke. Da läuft das Planungsverfahren an und wenn alles so klappt wie bisher vorgesehen, dann sollen 2027 da die Bauarbeiten beginnen.
Na, dann freuen wir uns doch da schon auf den nächsten Stau, aber wir wissen ja zumindest, wofür es gut ist. Vielen Dank, Sabine Wachs.
Gerne.
Bei Mac Müller in St. Wendel ist selbst das Schild Kult. Über der Tür des Imbisses steht Groß Adolf Müller, Essen mit Freuden. Und das in so geschwungenen gelb-orange-braunen Farben. Seit vielen Jahren werden die St. Wendeler hier mit Rostwurst und Pommes versorgt. Doch das könnte bald vorbei sein. Hintergrund ist ein Streit mit dem Vermieter. Und so bangen die St. Wendeler weiter um ihren Kult-Imbiss. SR3-Reporter Lukas Baumann hat sich vor Ort für uns umgehört und auch mit dem Mann am Grill gesprochen.
Einfach freundlich zu den Leuten zu sein, die Essware müsse schmecken, es muss passen, man muss auf die Leute zugehen, muss sagen, wie wollt ihr es, weiße, rote oder Pommes? Und so ist der Erfolg bis jetzt geblieben.
So das Erfolgsrezept des Inhabers Josef Müller. Der Mann, der mittlerweile seit 45 Jahren Pommes, Currywurst und Co. verkauft. Und es steckt ihm, wie man so schön sagt, im Blut.
Mein Vater hat 1962 angefangen und ich bin schon Imbissjunge von klein auf.
Und so ist Josef Müller nicht nur mit dem Imbiss aufgewachsen, sondern mit ihm seine Kunden. Die sind bei meiner Stichprobe durchweg traurig über die mögliche Schließung.
Das kenne ich seit klein auf. Ich bin 56 Jahre alt. Ich bin, seitdem ich hier in St. Wendel in die Schule gegangen bin, bin ich hierher gekommen. Und immer mal so zwischendurch Currywurst oder Cheeseburger, das muss einfach mal sein. Und es ist irgendwas anderes wie ein Kebab oder so. Ich esse die auch gern, aber Currywurst und Pommes, das gehört dazu.
Es ist schon traurig, es gehört jetzt zu St. Wendel dazu. Und es ist so ein Stück, was verschwindet. Und ja, ich erinnere mich, wie ich mit meinem Papa hier der erste Burger gestern.
Ist natürlich schade, es gehört einfach hier zum Ort dazu. Aber wie der Besitzer ja selber sagt, gehen, solange man noch kann.
Aber genau das wollen viele einfach nicht hinnehmen. Und so läuft aktuell auch eine Online-Petition gegen die Schließung des Mac Müller. Obwohl doch der Eindruck entsteht, dass der Chef vielleicht auch einfach nicht mehr so ganz will.
Auf der einen Seite tut es mich freuen, dass die Leute doch so hinter uns stehen. Aber auf der anderen Seite sind ich doch schon etwas älter geworden. Und man muss gehen, wenn man oben steht, nicht wenn man unten liegt.
Und so scheint der Kultimbiss in St. Wendel bald Geschichte zu sein. Eine Nachricht, die manche Kunden ziemlich nahe geht.
Es ist einfach echt traurig. Weil es unvorstellbar ist, dass es den Adolf nicht mehr gibt. Wenn er weg ist, war es das hier. So kommt ja nichts mehr. Es rum. Und das kann man eigentlich nicht glauben.
Aber wie heißt es so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder wie Josef Müller sagt.
Einfach abwarten, aber es sieht so aus, dass wir schließen am 21. September, der Sonntag.
Mac Müller bald vorbei in St. Wendel. Wir drücken die Daumen, dass die Sache mit dem Kultinbiss dort noch ein gutes Ende nimmt.
Entdecken Sie unsere Region mit der Tour de Kultur von SR3 Saarlandwelle.
Jetzt haben wir einen Ausflugstipp für Sie, der, ich sag mal, überraschend kommt, zumindest für den Ort. Denn Traben-Trarbach an der Mosel kennen wir ja eher von Schifffahrten oder als Wanderort oder wegen des Weins. Aber dort gibt es auch ein großes Buddha-Museum, unter anderem in einer alten Weinkellerei. Ich war selbst schon mal dort und es ist wirklich, also das kann man sagen, wirklich beeindruckend. Wie es da hinkommt, weiß SR3-Reporterin Julia Becker-Maleska. Sie war für uns dort.
Man sieht auch noch die alten Weintanks hier. Jeder Tank hat ja 20.000 Liter Kapazität, wurde extra erhalten.
Erzählt Museumsleiterin Lydia Unger, während wir an einer Reihe silberner Thai-Buddhas vorbeigehen. Das Gebäude gehörte Wolfgang Preuß, einem privaten Sammler, der die Lehre Buddhas intensiv studiert hat und in den 90er Jahren begonnen hatte, Buddha-Statuen zu sammeln. Heute, 7 Jahre nach Preuß' Tod, befindet sich auf 4.000 Quadratmetern die größte Buddha-Sammlung Europas.
Das ist ein Museum von Weltrang, wenn es auch im Traben-Trarbach liegt.
Das glaube ich,
ja. Und ja, wir haben 2000 buddhistische Statuen aus 2000 Jahren. Wir haben 5 der ältesten Buddha-Statuen, die man auf der Erde finden kann. Aber das Wichtigste, das Interessanteste ist, wir haben Statuen aus allen buddhistischen Richtungen, verschiedenen Zeiten und Kulturen.
2009 wurde das Museum eröffnet. Lydia Unger war sofort dabei. Sie ist in Trier geboren, hat jahrzehntelang in Argentinien und Spanien gelebt. Auch die studierte Sozialpädagogin beschäftigt sich schon lange mit Buddha.
Ich wäre nicht mehr zurück nach Deutschland, wenn es nicht wegen des Buddha-Museums gewesen wäre.
Sie führt mich aus dem Eingangsbereich in einen Raum, wo die Besucher Grundlegendes über den Buddhismus erfahren. In weiteren Räumen sehen wir Figuren aus Bronze, Stein und Holz aus Thailand, Japan und China. In einem lichtdurchfluteten Raum mit Glasfronten, die den Blick auf die Mosel freigeben, steht eine von Ungers Lieblingsfiguren.
Wir sehen hier jetzt als größte Figur den Amitabha Buddha. Das ist der Buddha des grenzenlosen Lichts, des reinen Lotuslandes. Und er ist ja 3,80 Meter hoch. Man sieht es ja nicht im Radio.
Im selben Raum begegnen uns 2 Torwächter aus Thailand. Man findet sie an Eingängen von Tempeln und Palästen und zum Beispiel auch am Flughafen von Bangkok.
Die sollen eben die bösen Geister fernhalten. Und ich muss sagen, das machen sie sehr gut, denn ich habe hier noch nie einen bösen Geist gesehen.
Lydia Unger kennt die Geschichte jeder einzelnen Figur. Sie ist inzwischen im Rentenalter, doch das Museum ist ihr Ein und Alles.
In Argentinien hat man gesagt, wenn jemand so seine Passion gefunden hat, hätte man jetzt über mich gesagt, dass der Buddha mich ins Bein gebissen hat.
Der Rundgang endet auf der Dachterrasse des Museums. Hier hat man einen atemberaubenden Blick auf einige besondere Exponate, einen wunderschönen Garten und die Mosel. Rund 10.000 Besucher im Jahr kommen hierher.
Die Gäste sind eigentlich alle berührt und begeistert.
Wirklich sehenswert, das Buddha-Museum in Traben-Trarbach.